Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Die Franzosen verstehen sich noch immer darauf, ihre Nation und damit auch ihre Geschichte ganz unbefangen zu feiern, trotz aller Widrigkeiten und Debatten, die diese Nation natürlich auch führt, gerade in diesen Tagen. Und wenn der französische Präsident dann heute, am 14. Juli, also dem 14. Juillet, dem Nationalfeiertag, die deutsche Bundeskanzlerin auf die Champs-Élysées einlädt, dann hat das natürlich eine ganz besondere symbolische Wirkung. Trotz des Streits um Europa, der immer wieder geführt wird bei verschiedenen Themen, oder der Debatte um die Brüsseler Befindlichkeiten und das Personal, ist das ein Zeichen der besonderen Zusammenarbeit. Und genau das sollte es ja auch sein. Wir werden Sie zu Beginn der Sendung darüber informieren. Und dann unter anderem die folgenden Themen. London erneut, geheime Memos des Botschafters veröffentlicht worden. Dann haben wir mehrere Katastrophen, zum Beispiel in Südasien, aber auch der Tropensturm Barry. Dann der Machtkampf in der AfD spitzt sich weiter zu und in Österreich gab es weniger Staus als die, die Sie gerade hier in den Nachrichten gehört haben. Wir beginnen in Paris, die Feierlichkeiten zum 14. Juli. Marcel Wagner ist unser Berichterstatter.
Der Auftakt spektakulär. Ein Soldat mit Gewehr schwebt auf einer Art Hoverboard über die berühmte Place de la Concorde, ein Kriegsschauspiel der Zukunft für die geladenen Staats- und Ehrengäste, kurz bevor für die Zaungäste auf den Champs-Élysées der eigentliche, traditionelle Startschuss fällt. Ein Kampfgeschwader malt die Trikolore an den Himmel.
C'est impressionnant. Oui, oui.
Das ist wirklich beeindruckend, findet Nardesch, die extra aus Angers, 300 Kilometer südwestlich von Paris, angereist ist. Nardesch ist tatsächlich zum ersten Mal bei der Militärparade dabei und begeistert.
C'est super.
Es ist super, das einmal zu sehen. Für mich ist das nichts Patriotisches, sondern ein schöner Moment. Und dann auch die ganzen Leute zu sehen, die sich für Frankreich engagieren, das finde ich toll.
Ich bin content de les voir, voilà.
Immer wieder brandet Applaus auf, wenn Armeeeinheiten vorbeidefilieren. Für Hermann, der mit seiner Familie auf der Durchreise Halt gemacht hat, sind die schweren Panzer auf dem Prachtboulevard erst einmal gewöhnungsbedürftig.
Einerseits ist das natürlich eine eindrucksvolle Veranstaltung, aber es ist auch ein bisschen abartig.
Die Anerkennung für die Soldaten allerdings gefällt dem Hamburger.
Die Solidarität der Bevölkerung mit den, die eigentlich es gut meinen, die fehlt in Deutschland sehr und das ist ein großes Problem.
Die Solidarität mit den Streitkräften und allen, die für die Sicherheit in Frankreich sorgen, hatte Emmanuel Macron in einer schriftlichen Grußbotschaft als eines der Hauptthemen dieser Militärparade benannt. Das zweite war die europäische Zusammenarbeit bei der Verteidigung, die nach Macrons Willen bis hin zu einer echten, gemeinsamen Armee ausgebaut werden sollte. Das dritte Oberthema waren neue Verteidigungstechnologien. Da hatte der Präsident schon am Vorabend vor Militärvertretern eine überraschende Ankündigung gemacht. Wir werden die Erforschung des Weltraums verstärken. Wir werden unsere Satelliten besser schützen und das auch aktiv, um diese beiden Ziele zu verfolgen und die Entwicklung und unsere Weltraumkapazitäten zu stärken, schaffen wir eine große Kommandoeinheit für den Weltraum. Die französischen Luftstreitkräfte werden künftig Luft- und Weltraumstreitkräfte heißen. Frankreich werde dafür neue Investitionen beschließen, so Präsident Macron. Ob diese Weltraumidee Macrons ebenfalls eine europäische sein soll, blieb zunächst offen. Die Bundeskanzlerin nahm wohl gelaunt an dessen Seite die Militärparade ab und bedankte sich freundlich für die Einladung.
Ich sehe das als eine große Geste in Richtung der europäischen Verteidigungspolitik.
Dann war sie auch schon auf dem Weg zum Festessen im Élysée-Palast. Auf den Champs-Élysées schlug derweil die Lage um. Gelbwesten und andere Protestler feierten nach der friedlichen Militärparade ihren 14. Juli wieder einmal mit Gewalt.
Das war der Bericht von Marcel Wagner. Der britische Botschafter in den Vereinigten Staaten hat seinen Rücktritt erklärt. Er hatte die Regierung informiert, so wie er das Weiße Haus sieht, übrigens so, wie es in vielen Büchern steht und wie es von vielen bestätigt wird. Der Präsident ist alles, aber kein intellektueller Überflieger und ansonsten außerordentlich erratisch. Er musste zurücktreten und jetzt gibt es weitere dieser Memos, die ihn den Job gekostet haben. Thomas Spickhofen.
Das Memo, aus dem die Mail on Sunday zitiert, hat Kim Derrick kurz nach dem Besuch von Boris Johnson in Washington im Mai vergangenen Jahres aufgesetzt. Damals war Johnson noch Außenminister und versuchte, die amerikanische Regierung vom angedrohten Ausstieg aus dem Iran-Abkommen doch noch abzubringen. Dazu hatte Derek, der britische Botschafter in Washington, ein dicht gepacktes 26-Stunden-Programm für Johnson zusammengestellt, mit Gesprächen unter anderem mit Außenminister Pompeo, Sicherheitsberater Bolton und Vizepräsident Pence. Die Gespräche blieben allerdings ohne Erfolg. Unmittelbar nach der Abreise von Johnson erklärte US-Präsident Trump den Ausstieg aus dem Atomabkommen. Der Ausgang der Gespräche illustriere das Paradox im Weißen Haus, schreibt Derek in seinem Memo. Man bekomme umfassenden Zugang, aber in der Substanz begehe die Regierung einen, so wörtlich, Akt des diplomatischen Vandalismus. Dieser beruhe offenbar, so Derek weiter, auf persönlichen Gründen, nämlich darauf, dass Trumps Vorgänger Obama den Deal abgeschlossen habe. Darüber hinaus könne niemand eine Strategie für die nächsten Schritte nach einem Ende des Abkommens nennen. Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Mail on Sunday aus streng vertraulichen Memos des britischen Botschafters zitiert, in denen Londons Mann in Washington der dortigen Regierung Unfähigkeit vorwirft. US-Präsident Donald Trump hatte ihn daraufhin als dummen Kerl bezeichnet und eine weitere Zusammenarbeit abgelehnt. Am Mittwoch war Derek dann von seinem Amt zurückgetreten.
Soweit der Bericht von Thomas Spickhofen. Es ist schwierig und die schwierigste Nachricht lautet wohl, eine Besserung der Wetterlage ist vorerst nicht in Sicht. Wir reden über Südostasien. Dort gibt es Erdrutsche, dort gibt es Überschwemmungen. Unzählige Menschen sind auf der Flucht und viele Menschen sind auch schon umgekommen. Und, wie gerade gesagt, die Wetterlage wird sich nicht verändern. Bernd Musch-Borowska.
Heftige Regenfälle im Nordosten Indiens sowie in Nepal und in Bangladesch haben Erdrutsche und Überschwemmungen verursacht. Mehr als 1 Million Menschen sind betroffen. Medienberichten zufolge kamen allein in Nepal bislang fast 30 Menschen ums Leben. In den indischen Bundesstaaten Assam und Arunachal Pradesh starben nach bisherigen Angaben über 12 Menschen in den reißenden Wassermassen oder durch einstürzende Gebäude. Durch den heftig einsetzenden Monsun in dieser Region sind der Fluss Brahmaputra, einer der längsten Flüsse Indiens, und seine Nebenflüsse über die Ufer gestiegen. Felder und Siedlungsgebiete wurden überflutet. Sadiqul Haq von der regionalen Wasserbehörde sagte einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters: Gestern Abend um 10 Uhr hat der Wasserstand des Flusses die gefährliche Marke überschritten. Er steht jetzt schon 16 Zentimeter darüber und das kann noch weiter steigen. Allein im indischen Bundesstaat Assam mussten tausende Menschen in Notunterkünften untergebracht werden. Andere versuchten, ihre Häuser gegen die ansteigende Flut zu schützen. Die Lage ist wirklich schlimm, was soll ich sagen? Wir haben überall Wasser im Haus, auch unser Vieh ist in Gefahr. Wir mussten unsere Kühe von hier wegbringen und niemand hilft uns. Es gibt durchaus Hilfe, aber noch nicht überall. Rettungsteams bemühten sich darum, Menschen aus mehr als 1500 überfluteten Dörfern zu bergen. Die Flutopfer werden von staatlichen Stellen mit Nahrung und Medikamenten versorgt. Auch im benachbarten Nepal brachten Rettungskräfte tausende Menschen vor den Fluten in Sicherheit. Für den Fluss Saptakoshi im Süden Nepals wurde gestern die höchste Alarmstufe ausgerufen. In Bangladesch sind unter anderem die Flüchtlingslager der Rohingya von den Auswirkungen des heftigen Regens betroffen. Auch dort gab es bereits Tote. Hilfsorganisationen verteilen Essensrationen. Gemma Snowden, die Sprecherin des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, sagte einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters: Es gibt schon seit Tagen heftige Regenfälle hier im Rohingya-Flüchtlingslager in Cox's Bazar. Tausende mussten umgesiedelt werden und viele andere haben beschädigte Häuser und Unterkünfte. Wir vom World Food Program sind eigentlich das ganze Jahr über vorbereitet für solche Fälle. Wir haben Notrationen angelegt und können innerhalb weniger Stunden die Menschen versorgen. Dabei hat der Monsun in dieser Gegend Südasiens gerade erst begonnen. Normalerweise dauert die Saison von Juni bis September. Im vergangenen Jahr starben in Südasien mehr als 1200 Menschen infolge der heftigen Regenfälle.
Das war der Bericht von Bernd Musch-Borowska. Auch in den Vereinigten Staaten wüten die Naturgewalten. Der Sturm Barry ist auf die Südküste zugezogen und immerhin, er hat sich ein klein wenig abgeschwächt. Etwas weniger heftig, im Moment jedenfalls, als der verheerende Hurricane Katrina aus dem Jahre 2005. Allerdings, die Experten mahnen, für eine Entwarnung ist es noch zu früh. Janina Lückhoff.
Heavy rainfall still Baton Rouge, New Orleans, expected tonight.
More than 200 roads have flooded.
And they are estimating that part.
We're talking about flood watches, warnings, advisories all the way up the Mississippi.
Die Meteorologen der Fernsehsender berichten ausführlich, wo Barry sich gerade befindet und welche Folgen er mit sich bringt. Und Ken Graham, Direktor des Nationalen Hurricane-Zentrums, gibt in regelmäßigen Abständen Live-Informationen auf Facebook. Da ist immer noch eine Menge Feuchtigkeit über dem Golf von Mexiko. Das ist immer noch ein ordentlicher Sturm, wenn man sich mal sein ganzes Ausmaß ansieht. Am frühen Samstagnachmittag Ortszeit hat Barry die Küste von Louisiana erreicht, als Hurricane der Stufe 1, das heißt Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Kilometern pro Stunde. Kurze Zeit später verlor er an Kraft, zieht nun als tropischer Sturm Richtung Norden. Doch nicht die Windgeschwindigkeiten sind bei Barry das Problem, sondern die Wassermassen, die er mit sich bringt. Es hat bereits wochenlang in der Region geregnet. Der Pegel des Mississippi war bereits hoch, bevor Barry an Land traf. Wasser bleibt die Hauptbedrohung. Es ist eine lebensbedrohliche Situation, warnt das Hurricane-Zentrum die Bevölkerung auf seiner Internetseite. Ein Reporter in Baton Rouge, nordwestlich der Metropole New Orleans, schildert die Situation vor Ort. Die Sorge ist, wie viel Regen kann diese Stadt noch aushalten? Eine Sorge, die auch Ralph Abraham, Kongressabgeordneter von Louisiana, teilt. Alles ist nass, nass, nass und jeder Tropfen Regen, der hier fällt, ist ein Tropfen zu viel. Wir beobachten das genau und sind in ernster Sorge. Doch die Menschen in der Region und in New Orleans sind vorbereitet. Seit Tagen sind sie aufgerufen, sich Vorräte anzulegen und ihre Häuser nicht mehr zu verlassen. Einige Bezirke wurden evakuiert. Erstmals seit dem verheerenden Hurricane Katrina 2005 hat die Stadt die Fluttore geschlossen. Sie waren verstärkt worden, nachdem damals 80% von New Orleans überschwemmt waren und 1.800 Menschen starben. US-Präsident Donald Trump hat schon am Donnerstag vorsorglich den Notstand für Louisiana ausgerufen, damit im Fall des Falles Bundeshilfen schneller weitergeleitet werden können. Vizepräsident Mike Pence appellierte an die Bevölkerung. Die Menschen in Baton Rouge und New Orleans und in ganz Louisiana sollen auf die Anweisungen der Behörden dort hören. Wir beten, dass der Sturm keine Menschenleben kosten wird. Unser aller Herzen sind in Louisiana. Barry hat in manchen Teilen des Bundesstaats und in einigen Nachbarstaaten schon für Stromausfälle gesorgt. Zehntausende Menschen sind betroffen. Auch sind bereits zahlreiche Straßen und Häuser überschwemmt. Nationalgarde und Rettungsdienste sind in erhöhter Einsatzbereitschaft, um das Schlimmste zu verhindern, wenn Barry langsam weiterzieht Richtung Norden.
Das war der Bericht von Janina Lückhoff. Wenn die Anzeigentafeln am berühmten Times Square nicht mehr leuchten, dann muss irgendetwas passiert sein. Und genau das ist gestern passiert. Eigentlich unvorstellbar, aber es ist richtig. 70.000 Menschen in New York hatten plötzlich keinen Strom mehr. Und das erinnert auch an dunkle Zeiten in der Vergangenheit. Peter Mücke.
Manche ältere New Yorker fühlten sich an den großen Blackout vor 42 Jahren erinnert. 1977 brach die Stromversorgung in der gesamten Stadt zusammen. Damals gab es Plünderungen, Brände und Festnahmen. Verglichen damit war der Stromausfall gestern Abend um kurz vor 19 Uhr ein vergleichsweise harmloses Happening. Etwa für diesen Jungen, der in einer Broadway-Show saß, als plötzlich die Lichter ausgingen. Ich dachte erst, das gehört zur Show. Angst hatte ich keine. Ich fand das eigentlich ganz schön. Die Fans von Jennifer Lopez fanden es wahrscheinlich nicht ganz so schön, als kurz nach Beginn des ausverkauften Konzerts im Madison Square Garden der Strom ausfiel. Die Halle musste geräumt werden. Der Star wandte sich später über soziale Netzwerke an ihre Fans.
Hi guys, I am devastated and heartbroken right now. I cannot tell you on the second.
Ich bin am Boden zerstört. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mein zweiter Abend hier im Madison Square Garden nach dem tollen Konzert gestern. Ich kann euch nur sagen, ihr bekommt euer Geld zurück und wir kommen wieder und machen eine tolle Show für euch. Schwieriger war es für die Menschen, die zum Zeitpunkt des Stromausfalls in Aufzügen stecken blieben oder in U-Bahnen saßen, die plötzlich stoppten. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Da waren Leute, die mussten auf Toilette. Andere hatten Durst oder Hunger. Manche hatten Krämpfe und mussten rumlaufen. Mir ging es eigentlich ganz gut, aber andere haben da ganz schön was mitgemacht, sagt dieser junge Mann in einem Fernsehinterview, nachdem er eine gute halbe Stunde in einem U-Bahn-Tunnel festgesteckt hatte. Gegen 22 Uhr hatten die meisten der betroffenen Haushalte dann wieder Strom. Um kurz vor Mitternacht konnte der Chef des Energieversorgers Con Edison, John McAvoy, dann endgültig Entwarnung geben. Ich bin froh, Ihnen mitteilen zu können, dass wir vor wenigen Minuten die gesamte Energieversorgung wiederherstellen konnten. Alle 73.000 betroffenen Kunden haben wieder Strom. 6 Netzwerke waren ausgefallen, aber die laufen jetzt alle wieder. Nach seinen Angaben hatte ein Brand in einem Umspannwerk den Kollaps der Netzwerke ausgelöst.
Peter Mücke berichtete aus New York. Wir wenden uns der Innenpolitik zu und da ist Wahlkampf. Die AfD zum Beispiel feiert sich selbst, ihre Führer inszenieren sich zu Beginn des Wahlkampfes im Osten Deutschlands. Und da fallen dann Worte wie Ostdeutschland muss ein zweites Mal befreit werden. Das findet auf der großen Bühne statt, unter Beifall derjenigen, die die AfD beklatschen. Dahinter finden allerdings heftige Machtkämpfe statt. Das will man nicht so gerne in der Öffentlichkeit sehen. Was findet da gerade statt? Gudula Geuter mit den Einzelheiten.
Die Auseinandersetzung um die Vorherrschaft in der AfD spitzt sich zu. Erneut kritisiert vorwiegend westliches Spitzenpersonal die Flügelleitfigur Björn Höcke. Parteiprominenz aus der Strömung, die sich selbst als bürgerlich-konservativ sieht, fordert den Rechtsaußen- und Thüringer Landesvorsitzenden diesmal heraus. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung rufen mehrere Landesvorsitzende und Bundesvize Höcke auf, sich bei der nächsten Abstimmung für den Bundesvorstand zur Wahl zu stellen. Sie reagieren damit unter anderem auf dessen Ankündigung auf dem sogenannten Köfhäuser-Treffen. Bei der Veranstaltung des rechtsnationalistischen Flügels am vergangenen Wochenende hatte Höcke gerufen:
Dann werde ich zum ersten Mal mit großer Hingabe und mit großer Leidenschaft der Neuwahl des Bundesvorstandes hingeben. Und ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird.
Zu den heutigen Herausforderern gehören die Landesvorsitzenden von Hessen, Rheinland-Pfalz und Berlin sowie die stellvertretenden Bundesvorsitzenden Kai Gottschalk und Georg Pasterski. Laut der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hoffen sie, dass Höcke mit einer Bewerbung um ein Spitzenamt scheitern würde. In diesem Sinn zitiert die Zeitung etwa den Rheinland-Pfälzer Uwe Junge. Klaus Herrmann, einer der beiden hessischen Spitzenleute, betont, Höcke habe die Machtfrage gestellt. Nun müsse er den Mut haben, sich zu stellen. Und zwar als Vorsitzender, nicht nur als Beisitzer. Ob Höcke kandidieren will, ist offen. Teilweise wird gemutmaßt. Er ziehe es vor, dass sich andere Führungsfiguren des Flügels zur Wahl stellen. Inhaltliche Kritik an Höckes Kurs oder an dem des rechtsnationalistischen Flügels üben sie in der Zeitung nicht. Schon in den vergangenen Tagen war Kritik an Höcke laut geworden. Gut 100 Unterzeichner eines Aufrufs wollten ihn in die Schranken weisen. Auch sie überwiegend aus dem Westen, teilweise personengleich zur heutigen Wortmeldung. Auch da ging es, mindestens vielen der Unterzeichner und im Text selbst, nicht um Inhalte. Im Gegenteil sagte Parteivize Gottschalk in dieser Woche im Deutschlandfunk:
Als Rassist sehe ich ihn nun wahrlich nicht. Aber was ich sehe, ist, dass er sich mit dem Flügel in die Westbelange ganz massiv einmischt.
Und nach regelmäßigen Inszenierungen, unter anderem mit Video, Musik und Fahnen:
Mich stört Pathos, das passt einfach nicht mehr in die Zeit.
Der Vorwurf lautet, Höcke beschränke sich nicht auf sein Amt als Thüringer Landesvorsitzender, stattdessen versuche er, über den Flügel bundesweit Einfluss zu nehmen. Tatsächlich sind die Landesverbände in Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein tief gespalten. In Nordrhein-Westfalen wurde der Riss in der vergangenen Woche manifest, als die Mehrheit des Vorstands um den gemäßigt auftretenden Helmut Seifen zurücktrat. Die Abwahl des Restvorstands aber mangels Zweidrittelmehrheit scheiterte. Seifen über seine Vorstandskollegen im Deutschlandfunk:
Die Loyalität dieser beiden gehörte einem Landesfürsten, der nicht in Nordrhein-Westfalen beheimatet ist. Und dann muss man auch irgendwann mal die Reißleine ziehen.
Wie groß der Einfluss des Flügels ist, wird unterschiedlich eingeschätzt. Eine offizielle Mitgliedschaft gibt es nicht. Sicher ist, Höckes Einfluss im Osten ist groß. Das wurde gestern wieder deutlich beim brandenburgischen Wahlkampfauftakt der Partei in Cottbus. Am Abend wird es in Sachsen weitergehen. In beiden Ländern ist die AfD stark, stärker als in Höckes eigenem Land Thüringen, wo sie mit Abstand klar hinter der CDU liegt. Die beiden Bundesvorsitzenden positionieren sich in dem Streit vorsichtig auf unterschiedliche Weise. Er kritisiere Höcke intern, nicht öffentlich, so Jörg Meuthen, der nach dem Kritikbrief der Gut 100 dem ZDF sagte:
Dieser Unmut ist mir nachvollziehbar.
Und der dann gestern in Cottbus von Spaltung nichts wissen wollte.
Vergesst das, ihr Traumtänzer. Wir lassen uns nicht spalten. Wir werden euch diesen Gefallen niemals tun, so sehr ihr ihn euch auch ersehnt.
Während Alexander Gauland engen Kontakt zum Flügel hält, allerdings zu verbaler Mäßigung aufruft. Entscheidend für den Kurs der Partei wird der Parteitag sein Ende des Jahres. Nach 3 Wahlen im Osten, die mit die Weichen stellen werden.
Das war der Bericht von Gudula Geuter. Mit Ferienbeginn zum Beispiel im größten Bundesland gibt es wieder lange, lange Staus. Sie haben es vorhin in den Verkehrsnachrichten hier gehört. Aber nicht nur Staus, auch an den Flughäfen, zum Beispiel in Frankfurt, war richtig viel los. Und dann die große Frage, wie ist es denn, wenn man nach Italien fährt und dann von der Autobahn abfahren will? Da gibt es den Streit mit Österreich. Die Österreicher sagen, nur noch über die Brennerautobahn, gegen Geld natürlich. Der Rest geht nicht. An diesem Wochenende war nun die Nagelprobe. Wird das gelingen oder wird es überall ganz heftige Staus geben? Nun ja, es war etwas ruhiger. Andrea Bär.
Alles im Fluss. Auf der A10 zwischen Puch-Urstein und St. Michael sind an diesem Sonntag zwar mehr Urlauber unterwegs als am Samstag. Bisher gibt es laut Polizei aber keine Staus oder größere Behinderungen und damit auch keine Kontrollen an den A10-Abfahrten. Rund 100 Kilometer lang dürfen Durchreisende bei Stau nicht abfahren. Norbert De Jong aus Gelsenkirchen hat für die Anwohner und auch sonst Verständnis.
Wenn so viele Autos durch die kleinen Orte fährt, sieht man auch bei uns, wie oft die Fahrbahn machen müssen. Ne?
Auch Elisabeth Meyer aus Brandenburg nimmt die Abfahrtsperren locker.
Ich kann das verstehen.
Thorsten Adam aus Kolkwitz ist von Süden zurück nach Deutschland unterwegs. Er ist zwiegespalten.
Die Anwohner gerecht, für die natürlich, die sich in Urlaub bewegen, ist es natürlich dann, wenn Stau ist, vielleicht nicht so gut.
Die Sperren an 16 Abfahrten der Tauernautobahn bleiben an insgesamt 6 Reisewochenenden bestehen, bis einschließlich 18. August. Das soll Lärm- und abgasgeplagte Anwohner entlasten und die Lebensqualität in den Gemeinden verbessern. Wir wollen durchreisende Urlauber ja nicht ärgern, wiederholt Franz Wieser an diesem Wochenende, Sprecher der Salzburger Landesregierung.
Wir wollen ja keine Urlauber tratzen auf diesem Weg. Wichtig ist, jeder, der ein Ziel im Inland hat, wird auch zu diesem Ziel durchkommen.
Das heißt, wer entlang der Tauernautobahn eine Tante besucht, zu einer Hochzeit eingeladen ist, wandern oder in einem bestimmten Restaurant essen möchte, kann dies nach wie vor tun. Auch wenn die Navis die Sperren gut anzeigen und nicht mehr ableiten würden. Allerdings, Autofahrer, die nur einem Stau ausweichen wollen, können zu 35 Euro Strafe verdonnert werden. Bei einer Totalsperre gilt das auch für Einheimische oder Lieferanten. Bei Bedarf wird gesperrt, betont Franz Wieser.
Dieses System ist sehr flexibel und wird danach ausgerichtet, wie sich der Verkehr entwickelt. Die Autobahnabfahrten sind gesperrt von 6 bis 20 Uhr. Und wenn wir merken, dass es verstärkt Abfahrten von der Autobahn gibt, dann wird dort vor Ort kontrolliert von der Polizei.
Bleibt die Verkehrslage so ruhig bis Sonntagabend um 20 Uhr, stecken Urlauber nicht in stundenlangen Staus, so wie es im Vorfeld befürchtet worden war. Da an diesem Wochenende vor allem aus den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen Reiseverkehr Richtung Süden rollt. Durchreisende Urlauber hätten sich gut informiert, so Aloysia Gurtner vom österreichischen Autoclub ÖMATC.
Wir gehen davon aus, dass sich viele für den Freitag entschlossen haben und nicht den Samstag als Reisetag gewählt haben, weil es ja diese Diskussion auch in Deutschland gab.
Zumal auch in Tirol während der Hauptreisezeit Abfahrtverbote auf der Nord-Süd-Achse bestehen, von der Inntal- und der Brenner-Autobahn. Auch hier gab es an diesem Wochenende bisher keinen außergewöhnlichen Verkehr. Aus Deutschland gibt es viel Kritik an den Sommerfahrverboten. Doch die Landesregierungen in Salzburg und Tirol bleiben dabei. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat für den 25. Juli ein Treffen in Berlin vorgeschlagen. Tirols ÖVP-Regierungschef Günther Platter knüpft dies im Vorfeld an Bedingungen.
Ich werde nicht zur Verfügung stehen. Wenn darüber debattiert wird, brauchen wir noch die Lkw-Blockabfertigungen oder die Pkw-Fahrverbote. Die bleiben. Ich diskutiere nur dann, wenn inhaltlich tatsächlich etwas weitergeht.
Weiterkommen. Das möchte auch der durchreisende Urlauber Norbert De Jong aus Gelsenkirchen. Die Sicht der Autobahnanwohner kann er verstehen. Als Autofahrer gibt er allerdings zu.
Da ist man ein bisschen genervt.
Da ist man ein bisschen genervt im Stau. So ist das. Das war Andrea Beer. Ich habe jetzt hier, bin überhaupt nicht genervt. Astrid Ravol neben mir, die hat nämlich den Sport. Bitte schön, Astrid.
Die Tour de France, die soll nach dem Willen französischer Politiker auf besondere Weise gewürdigt werden. Mitglieder des Parlaments forderten an diesem französischen Nationalfeiertag die Aufnahme des wichtigsten Radrennens der Welt in die UNESCO-Liste für immaterielles Kulturerbe. Die Tour sei einzigartig in der Welt, sie bewege die Menschen und sei auch noch kostenfrei zu sehen. Die sportlichen Schlagzeilen heute, die schrieb aber ein Südafrikaner mit seinem Tagessieg bei der 9. Etappe. Holger Gersker berichtet.
Erfahrung sticht Jugend aus. Der 34-jährige Daryl Impey hat den Sprint zweier Ausreißer gewonnen. Vor der letzten Kurve wurde Impey nicht nervös, als der junge Belgier Thijs Benoot anzog. Impey konterte und fuhr zu seinem ersten Tagessieg bei der Tour. Fast den ganzen Tag war auch Tony Martin in der Ausreißergruppe des Tages, musste aber 30 Kilometer vor dem Ziel abreißen lassen.
Ich war in einer Gruppe, wo ich eigentlich gar nicht rein wollte. Und plötzlich war ich alleine zwischen Hauptfeld und Gruppe. Und gut, da habe ich mich dazu entschieden, nochmal Gas zu geben, in die Gruppe reinzufahren. Es hat mir geholfen, sagen wir mal, relativ entspannt über die Berge zu kommen. Aber im Finale habe ich gemerkt, dass mir einfach die Spritzigkeit fehlt. Die letzten Tage haben doch jetzt ihren Tribut gefordert und dann war einfach nicht mehr drin heute.
Martin am Ende gut 7 Minuten hinter dem Tagessieger im Ziel. Mehr als eine Viertelstunde nach dem Sieger kam das Feld mit den Favoriten. Das heißt, Julien Alaphilippe, der Franzose, bleibt im gelben Trikot. Und Emmanuel Buchmann liegt weiter auf dem 10. Platz der Gesamtwertung.
Von Frankreich und Steffen Garr aus geht es jetzt auf die Tennisanlage von Wimbledon, wo sich Novak Djokovic und Roger Federer im Finale des Grand-Slam-Turniers gegenüberstehen und sich wirklich nichts schenken. Thomas Perlebach live vor Ort. Was tut sich gerade auf dem Rasen?
Zwei Beide steht es im 5. und entscheidenden Satz zwischen dem jetzt aufschlagenden Roger Federer und Novak Djokovic. Letztgenannter führt 3-2 und das Problem ist, dass Roger Federer gerade gegen sich gegenübergestellt sieht, ist, dass er einen Breakball gegen sich hat. Das heißt, Djokovic könnte hier mit 4-2 in Führung gehen. Breakball gegen Federer, der zweite Aufschlag ist im Spiel. Wieder so ein Grundlinienduell. Der Schweizer kommt nach vorne. Soll passiert werden, wird passiert. Super Crosscourt gespielt von Novak Djokovic. Ist das die Entscheidung, die Vorentscheidung in diesem Finale? 4-2 die Führung. Alles, was mit Djokovic hält, ist begeistert. Das heißt, das sind die wenigsten hier. Die meisten leiden und lieben Roger Federer und leiden und lieben mit ihm. Und die sind natürlich jetzt nicht geschockt, aber schon ein bisschen enttäuscht. Kurz der Spielfilm. Wie ist es gelaufen? Erster Satz im Tiebreak. Ein super Satz von beiden an Novak Djokovic mit 7-5. Dann nahm sich der Vorjahressieger eine Auszeit, gab den zweiten mit 1-6 ab, kam dann Mitte des dritten wieder zurück, wie aus dem Nichts quasi heraus, gewann diesen dann im Tiebreak etwas deutlicher mit 7-4, dann führte Federer im vierten schon mit 5-2, musste noch ein bisschen zittern, glich aus mit 6-4 und jetzt hat er vielleicht gerade das bitterste Aufschlagspiel abgeben müssen im Verlauf dieses Finals. Er liegt jetzt mit 2-4 zurück, das heißt zweimal nur noch muss Novak Djokovic sein Service nach Hause bringen, dann ist er zum 5. Mal in seiner Karriere Wimbledon-Sieger.
Dankeschön. Live aus Wimbledon war das Thomas Perlebach und wie das dramatische Finale ausgeht, das erfahren Sie gleich bei uns hier ab 19.10 Uhr in der Analyse in unserer Sendung Sport am Sonntag. Die Erwartungen an Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton waren groß bei seinem Heimrennen heute in Silverstone. Er enttäuschte sie nicht, während Sebastian Vettel nach einem Brachialmanöver ohne Punkte blieb. Jens Wolters.
Der vielumjubelte Star in Silverstone schaffte den Heimsieg, der Brite Lewis Hamilton. Beim Start noch hinter Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas holte er sich mit der etwas besseren Reifenstrategie und ein klein bisschen Glück bei einer Safety-Car-Phase den Erfolg beim Großen Preis von Großbritannien. Auf den 3. Platz fuhr der junge Ferrari-Pilot Charles Leclerc, sein Teamkollege. Sebastian Vettel war anfangs der Bessere, kämpfte sich von Startplatz 6 nach vorn, dann aber ein Bremsfehler, mit dem er sich und den Niederländer Max Verstappen ins Kiesbett schob. Vettel kam als 15. ins Ziel, einmal mehr enttäuschend in dieser Saison.
Bis zu einem Podestplatz reichte es für Wasserspringer Patrick Hausting noch nicht bei den Schwimmweltmeisterschaften in Südkorea, aber die Formkurve steigt, beobachtet von Michael Augustin.
Deutschlands bester und erfolgreichster Wasserspringer wurde im Finale 5. Über den 4. Durchgang würde er sich ärgern. Hausting lag in Führung und patzte bei seinem 2,5-fachen Rückwärtssalto. Ein Fehler beim Eintauchen und weg war die Spitzenposition. Hausting fiel auf Rang 6 zurück. Aber auch ohne diesen Patzer wäre es schwierig gewesen, Weltmeister zu werden. Die Konkurrenten hatten zum Ende hin Sprünge mit höheren Schwierigkeitsgraden in ihrem Programm als Hausting. Am Ende holte der Chinese Wang Gold vor dem Mexikaner Pacheco und einem weiteren Chinesen. Hausting startet bei dieser WM am Mittwoch noch vom 3-Meter-Brett.
Und auch die Freiwasserschwimmerinnen sind froh über ihre Platzierungen, die die Olympiatickets für Tokio im nächsten Jahr sicherten. Lars Becker.
Der erste Teil des Olympiaplans der deutschen Freiwasserschwimmer ist aufgegangen. Leonie Beck und Finja Wunram haben sich im 10-Kilometer-Rennen ihr persönliches Ticket für Tokio 2020 gesichert. Beide haben die dazu notwendige Top-10-Platzierung knapp geschafft. Beim Überraschungssieg der Chinesin Jin Jin schlug Wunram als Achte an. Beck wurde Neunte, musste aber bange Minuten des Wartens überstehen, bevor ihr Ergebnis offiziell bestätigt wurde. Der DSV steht jetzt vor einem historischen Erfolg. Sollten Florian Wellbrock und Rob Muffels am Dienstag nachziehen, hätten sich erstmals vier deutsche Athleten für ein olympisches 10-Kilometer-Rennen qualifiziert.
Und der deutsche Ruderachter landete beim Weltcup-Finale in Rotterdam hinter Olympiasieger Großbritannien auf Platz 2.
Dankeschön, das war Astrid Ravohl und das war es hier, unsere Informationen am Abend. Petra Enzminger wird sie um 23.10 Uhr nochmal auf Spur bringen. Mein Name ist Jürgen Zurheide, ich gehe jetzt, bis demnächst und tschüss.